Herzlich willkommen zum Farmcast, Folge 70, Eurotier. Ja, wie wir gerade schon gehört haben, Farmcast wird 70. Und heute geht's um die Eurotier 2018 und heute erzählt uns Peter, was er Tolles auf der Eurotier in Hannover Interessantes gesehen hat. Außerdem gehen wir auf die Geschichte der Eurotier ein und sehen uns die aktuellen Trends und Entwicklungen der Leitmesse für Tierhaltungsprofis an.
Jo, hallo. Willkommen zurück beim Farmcast.
Schön, dass du auch wieder dabei bist.
Jo.
Ja, wie war deine Woche? Springen wir doch da mal rein. Ich habe auf Instagram gesehen, wenn ich da mal schnell was dazu sagen darf. Du hast da was gepostet und zwar irgendwie BHKW, Hashtag BHKW raus und ein neues rein. Das nennt sich dann Repowering. Warum und weshalb? Dazu gibt es mehr im Farmcast zu hören.
Ja, ja. Ja,
erzähl mal.
Ja, wir haben, das ist jetzt schon, ja, doch schon 2 Wochen her, da haben wir einen Motor ausgetauscht. Das hatte ich ja schon angesprochen, weil er einfach alterungsbedingt ziemlich kaputt war.
Durch?
Ja, der war durch, genau.
Durch und durch, durch.
Und da hatte ich ja die letzten Monate immer schon Probleme damit. Und dann haben wir jetzt rausgeschmissen und haben jetzt ein neues BHKW, was ja ausgeschrieben Blockheizkraftwerk heißt. Es ist ja im Endeffekt eine Kraft-Wärme-Kopplung. Das heißt, ich lasse damit Energie, also Strom und Wärme produziere ich damit, genau. Ja, und ja, dann haben wir jetzt rausgeschmissen und den neuen rein. Jetzt hoffen wir, dass da die nächsten 5 Jahre oder 6 oder 7 Jahre wieder alles läuft bei dem Teil, ja. Muss man ja wissen, die laufen ja fast das ganze Jahr 24 Stunden durch, also so um die 8700 Stunden, nicht ganz, ich sag mal 8500 Stunden, denke ich, laufen die im Jahr schon.
Wow.
Ja, und das muss man sich dann mal so in den Kopf bringen, wenn man jetzt sich überlegt, mein Auto würde immer laufen, ja, da ist dann halt irgendwann, ist es dann doch mal durch. Ja.
Und das LKW-Motoren?
Ja, genau, das sind aus den, die Grundmotorblöcke sind aus der LKW- bzw. aus der Busbranche.
Mhm.
Die werden halt dann umgebaut, damit sie mit Gas laufen. Sind verhältnismäßig groß, haben also ziemlich viel Hubraum. Also bei so mittelgroßen Motoren, wie wir da haben, da sprechen wir halt dann schon mal von 12 Liter Hubraum. Und ja, die werden halt dann auf Gas umgebaut. Und für Gas, um Gas zu verbrennen, ist einfach ein bisschen mehr Hubraum einfach besser, um die Leistung herzubekommen. Und damit sie halt auch so von der Laufleistung her passen. Genau. Hm. Also sind schon ganz schöne Geräte, haben wir ja gesehen auf dem Bild, glaube ich.
Ja, krass.
Ja, ansonsten ist es ja momentan daran, dass wir unsere Biogasanlage ja ein Stück weit erweitern für die Flexibilisierung der Anlage, wo wir ja letzte Folge drüber gesprochen haben.
Hm.
Folge 69. Und da sind wir jetzt momentan ja dran, das BHKW-Gebäude zu bauen, also ein Haus, ein Gebäude für diese 2 neuen Motoren, die wir noch bekommen. Jo, und da haben wir jetzt angefangen mit den Erdarbeiten, den Erdaushub gemacht. Es ist ja wie beim Hausbau dann, da muss man seine Höhen machen, damit die Bodenplatte gerade wird und alles auf der richtigen Höhe ist. Ja, und was wir jetzt dann diese Woche schon abgeschlossen haben, sind die Streifenfundamente beziehungsweise diese Frostschutzfundament. Das ist dafür da. Da wird praktisch ein Graben einmal um den Rand vom Haus außenrum gegraben und da kommt Beton rein. Das ist dafür da, weil wenn es jetzt kalt und warm wird, dann würde sich der Boden ja irgendwo ausdehnen und zusammenziehen. Mhm. Und das macht er ja unterschiedlich und irgendwann würde dann das Haus vielleicht krumm stehen. Ne? Und deswegen macht man außenrum ein Fundament, wo praktisch im Endeffekt dann das Haus draufsteht, aus Beton, weil Beton hat ja grundsätzlich überall dann die gleichen Eigenschaften und ja, dann hast du nicht mehr so das Problem, dass es irgendwo dann sich verschieden setzt und verschieden hebt, sondern das Haus kann dann bei Kälte und Wärme immer gerade stehen und vor allem, es bricht dann nicht, es gibt keine Spannungsrisse und so weiter, weil das hat man ja dann bei Beton dann doch öfters mal, kennt man ja beim Asphalt genauso auf den Straßen, wo man bekommt in Straßen einen Riss, ist es nur deswegen, weil einfach, wenn was warm wird im Sommer, dehnt sich es ja aus, wird es größer und wenn es kalt wird, zieht sich wieder zusammen und so ist es. Ist ja bei Brücken zum Beispiel, ist auch ein gutes Beispiel. Brücken sind ja immer praktisch frei, sage ich mal, gelagert, beziehungsweise sie liegen ja einfach nur irgendwo drauf, damit sie sich ausbreiten können und verschieben können, wenn es kalt und warm wird. Und das haben wir jetzt die Woche gemacht und jetzt nächste Woche geht es dann damit los, dass wir die Bodenplatte machen, also praktisch den Boden von dem Gebäude, wird auch alles aus Beton. Und ja, dann geht es da nach oben weiter und irgendwann steht dann hoffentlich in den nächsten 2 Wochen das Haus da.
Ja, in den nächsten 2 Wochen. Boah, ist das ein Fertighaus?
Ist alles Beton, also ist nicht so, dass wir da was mauern oder so, sondern wir werden den Boden machen und dann kommen außen einfach für die Wände einfach Schalungen senkrecht. Mhm. Wird alles mit Beton eingefüllt, also mit Stahlbeton natürlich. Zuerst müssen da Stahlmatten rein, die dann das versteifen, weil Beton allein, der würde ja irgendwann einfach zerbröckeln oder brechen. Mhm. Und ja, obendrauf kommt dann auch eine Betondecke, die bestellen wir praktisch fertig, also die Decke, der Rest wird vor Ort betoniert.
Okay.
Und die Decke kommt dann oben drauf, wird dann draufgelegt und darauf kommt dann auch zum Beispiel, deswegen machen wir es auch so, kommen dann diese ganzen Lüfter und Kühlaggregate, die der Motor halt zusätzlich noch braucht. Das ist wie beim Auto. Ein Auto, wenn du nicht immer Vollgas die Lüftung, die Heizung einschaltest, im Auto muss er irgendwo die Abwärme hinbekommen. Und es ist ja bei uns auch nicht so, dass unser Wärmenetz immer alles, die ganze Wärme von den Motoren abnimmt. Und die müssen ja trotzdem dann gekühlt werden. Und deswegen braucht man Lüfter und die kommen alle oben aufs Haus, weil wir ein bisschen mit dem Platz nicht so viel Platz eben haben, um das außen hinzustellen. Genau.
Mhm.
Ja, also okay. Wird
eigentlich schlau, ne?
Wird spannend den November und Dezember noch über. Die neuen Motoren sollen Mitte Dezember dann kommen, also die Woche vor Weihnachten, glaube ich. Ja, und bis dahin sollte das Haus stehen, damit sie dann auch gleich reingestellt werden können, die Motoren, ja. Bin okay, gespannt, cool, ob das alles so klappt. Aber ich halte dich auf dem Laufenden als Zuhörer und ja, schauen wir mal.
Ah, sind wir gespannt.
Ja, Thorsten, ich erzähle immer so viel. Du hast auch ein bisschen was zu erzählen. Was gibt's denn Neues bei Farmcast?
Ja, wir haben für dich den Farmcast-Kalender. Haben wir uns so überlegt, das nächste Jahr ist ja nicht mehr weit. Und zwar findest du den Kalender unter www.farmcast.de/Kalender. Also wenn du farmcast.de/Kalender eingibst, dann kommst du auf die Seite, wo du dir den Kalender runterladen kannst. Kann man einfach ausdrucken auf eine DIN A4-Seite. Da ist das ganze Jahr drauf, da kann man so kleine Notizen oder so reinschreiben oder so, vielleicht eine ganz coole Sache. Haben wir uns so überlegt, ne Peter?
Jo, kann man mal machen.
Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Dann haben wir einen neuen Reiter, wer das vielleicht schon gesehen hat, und zwar über uns. Gibt es jetzt auf unserer Webseite, das ist unser persönliches, wie soll ich sagen, Facebook, ja, wo wir uns so ein bisschen vorstellen, dass man uns auch mal vielleicht gesehen hat. Ne, Peter, dass man mal sieht, wer ist irgendwie, ne?
Ja, das ist immer total verwirrend. Wer ist jetzt hier wer?
Ja, das sind halt so zwei kaputte Typen.
Ja, ich finde es ganz schön eigentlich. Kann man mal noch ein bisschen mehr Bezug zu uns persönlich auch nehmen. Ja, und wir sind nicht nur immer diese Stimmen, die du dir anhörst. Ja, genau.
Ja. Und im Kopf rumschwirren.
Richtig.
Dann hat uns noch Jessica geschrieben. Sie hat sich einige Gedanken gemacht und uns dabei ein paar interessante Themen, Ideen und Vorschläge per Mail geschrieben. Ich lese einfach mal so vor, also so zusammengefasst. Vielleicht wäre es ja mal ganz interessant, die Bildungswege eines Landwirts Agrarlehren zu hinterleuchten. Wie wird der Bauer zum Bauern? Was ist der klassische Bildungsweg? Vielleicht so lustige Storys aus der Ausbildung wären auch ganz witzig. Dann ganz klar die Frage, wie wichtig ist der Job Landwirt für die Gesellschaft? Muss man dafür geboren sein? Anerkennung oder Abwertung? Man sagt ja immer, handwerkliche Berufe werden meist etwas abwertend betrachtet. Mobbing gibt es auch noch nach der Schulzeit. Wir hatten ja auch schon mal das Thema Mobbing.
Ja, aber da sind wir ja auch wirklich eher auf die Schulzeit eingegangen.
Mhm.
Gerade bei Kindern, ja genau.
Ja. Dann, welche Zukunftsperspektiven hat man, wenn man nicht gerade direkt vom Hof kommt, so wie Jessica? Die Männer-Frauen-Verteilung im Beruf. Werden Frauen in der Männerdomäne anerkannt oder belächelt? Ja. Nur eine Idee. Ansonsten weiter so. Super Konzept, super Folgen. Liebe Grüße aus dem Norden, Jessica. Ganz coole Mail auf jeden Fall.
Ja.
Und Ideen. Ja.
Erstmal nochmal danke, Jessica, auch von mir. Und ich finde es ganz interessant eigentlich so als Thema mal, vor allem jetzt erstens zu dem Thema Bildung. Ja, sie kommt jetzt aus dem Norden, die Jessica, und ist eine Frau und geht den ganz ähnlichen Bildungsweg, wie es ich ihr auch gemacht habe, aber halt eher im Süden und eben aus Männersicht. Also ich denke, das Thema ist mit Sicherheit sehr interessant, das mal so zu hinterleuchten, wie sie es auch eben beschrieben hat. Und ich hoffe, dass wir das dann auch mal zusammen schaffen werden.
Ja, wir sind auf jeden Fall dran. Auf jeden Fall, Jessica, danke für das Zuhören. Und das hat uns natürlich riesig gefreut, weil das genau die Mails sind, die wir natürlich erhoffen zu bekommen. die ja, genauso Themen aufgreifen, die wir vielleicht gar nicht, noch gar nicht so auf dem Schirm hatten.
Wichtig, lasst euch das ein Ansporn sein.
Ja.
Und schreibt doch uns auch mal eine Mail zu irgendeinem Thema. Kann auch irgendein Müll sein, so. Ach, du wolltest doch einfach mal sagen, dass das Wetter toll ist. Freuen wir uns auch drüber. Lesen wir auch gerne vor.
Dann springen wir mal ins Thema. Was ist die Eurotier in Hannover, Peter?
So, ja, die Eurotier ist so die weltgrößte Fachausstellung bzw. Messe eben für Tierhaltung und Tiermanagement. Ja, und die besuche ich ja jetzt dann auch schon seit Jahren immer mal wieder. Ist in Hannover. Ist von mir ja nicht gleich ums Eck. Also ich fahre da ja fast 5 Stunden hin.
Ja, du warst ganz schön durch, ne?
Ja, war ich durch, ja. Und ja, ist eine ziemlich große Messe auf jeden Fall, muss man schon sagen. Also im Vergleich zu anderen Messen, auf denen ich so ab und zu mal unterwegs bin, ist gerade ja die Eurotier und natürlich dann noch größer die Agritechnica, die ja dann praktisch parallel alle 2 Jahre stattfindet, ne? Ja, ist das auf jeden Fall immer sehr imposant für mich und ja, ein stressiger Tag, langer Tag mit vielen neuen Eindrücken. Ich kann es oft dann gar nicht immer alles einsortieren, was ich da alles sehe. Die Hälfte muss ich danach nochmal nachrecherchieren, ja, weil ich mir das immer alles gar nicht so genau merken kann, weil es einfach so viel auf mich einprasselt an neuen Informationen, weil ich mich eben auch gerne gerade mit
Biogas,
mit neuen,
und Gülle,
mit neuen Dingen befasse. Also Sachen, die vielleicht wirklich auch noch nicht so lange auf dem Markt sind, beziehungsweise auch zukunftsweisende Technik sind. Ja, aber zur Geschichte haben wir noch ein bisschen was, Thorsten. Da kannst du vielleicht mal noch zusammenfassend ein bisschen erzählen und dann können wir da ein bisschen intensiver noch mit einsteigen.
Ja, auf Wikipedia steht, die erste Eurotier fand im Jahr 1993 statt. Die Messe wird von der DLG, Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, getragen und von der DLG Service GmbH durchgeführt. Seit 1996 findet die Messe alle 2 Jahre im November im Wechsel mit der Agritechnica, das was du gerade angesprochen hast, auf dem Messegelände Hannover statt. Die Messe nimmt weltweit Bedeutung und Einfluss auf technische Entwicklung in der Tierhaltung für sich in Anspruch. Hauptausstellungsbereiche sind neben Rind, Schwein, Geflügel und Produktion für alle Tierarten, die seit 2006 stattfinden, Ausstellungsenergie dezentral, die sich auf nachwachsende Rohstoffe und dezentrale Energieversorgung konzentriert. Die Ausstellungsbereiche gliedern sich wie folgt auf Zuchttiere, Futter, Stall, Haltung, Klima, Melk- und Kühltechnik, Allgemeintechnik, Transportfahrzeuge, Verarbeitung, Geräte und Zubehör, Management und Beratung aus Weiterbildung, Verbände und Medien. Ja. 2006 wurde unter dem Dach der Eurotier die Bioenergy Europe etabliert, die seit 2010 unter Bioenergy Decentral, oder wie man das sagt, seit 2014 Energy Decentral firmiert. Sie ist derzeit die weltgrößte Messe für Technik und Dienstleistungen rund um das Thema Energie und zur dezentralen Energieversorgung. Was du ja eigentlich auch machst, so in die Richtung, oder?
Ja, absolut.
Flexible Biogasanlage.
Also die Energie Dezentral ist jetzt auch seit Jahren eigentlich so die Messe, die ja eigentlich direkt mit auf dem Messegelände eigentlich ist, die ist ja damit angegliedert. Ein paar Hallen sind praktisch in dem Thema eben gewidmet. Und das ist schon immer sehr interessant für mich, weil gerade in dem Bereich, finde ich, ist halt einfach mein Thema zum einen und zum anderen, da ist das so viel, was sich ständig verändert. Es gibt neue Sachen, alte Sachen fallen weg und vor allem ist auch die Gesetzesgebung, steuert das ja auch sehr stark. Also der Staat steuert ja auch sehr stark diese Energieversorgung von Solar, von Biogas, von Wind. Ne? Es gibt mal eine Förderung, mal keine. Einmal bekommst du wieder mehr Geld, anderes Mal musst du wieder sehr viel Steuern zahlen, dass es wieder uninteressant wird und so weiter. Und gerade da gibt es halt ständig auch Neuheiten. Wobei ich das nicht auf die Energie dezentral eigentlich beschränken möchte. Auch die Eurotier, muss ich sagen, gibt es auch immer extrem viele neue Sachen, wo ich mich echt immer frage, wow, dass es in die Richtung jetzt geht, finde ich schon immer sehr interessant. Zur Messe auch nochmal, es waren dieses Jahr rund 2500 Aussteller, also über 2500 Aussteller aus 62 Ländern. Auch hier merkt man schon, das ist eine weltweite Messe auf jeden Fall. Man merkt es auch ganz stark vor Ort. Es gibt sehr viele praktisch ausländische Aussteller und auch ausländische Besucher. Man hört es halt immer an den Sprachen, wenn sich Leute unterhalten. Oder eben, man merkt es auch an den Ständen ganz stark, dass es wirklich auch viele aus dem Ausland gibt, die hier dann ausstellen. Und auch ja, viele Interessenten aus dem Ausland kommen.
Es heißt ja auch Leitmesse, ne? Das ist eigentlich so eine Messe, kann man schon sagen, oder? Wo sich andere oder die ganze Branche auch irgendwo dran orientiert, oder?
Auf jeden Fall. Also ich frage mich das dann doch immer, dass sowas nicht in Amerika ist oder dass das nicht irgendwie in einem anderen Land ist, sondern dass das in Deutschland stattfindet und auch das mal als Leitmesse angepriesen wird. Vor allem auch die Agritechniker, die ja letztes Jahr war, wo wir auch ein bisschen davon berichtet haben. Das ist ja genauso. Die Messe ist ja auch, gilt ja auch als Agrartechnikmesse. Also es ist ja, die beschäftigt sich ja eher mit dem Ackerbau und mit den restlichen agrartechnischen Sachen, die außer der Tierhaltung halt sind. Und da ist es auch so, dass es eigentlich die weltgrößte Messe, also als weltgrößte Messe immer beschrieben wird. Finde ich ganz interessant, dass das gerade in Deutschland stattfindet.
Ja.
Und es ist ja auch auf dem Messegelände Hannover, war ja schon mal Weltausstellung. Ja, also es ist ja auch ein sehr großes Messegelände. Auch ziemlich modern, würde ich jetzt mal sagen. Die Weltausstellung ist ja schon eine ganze Weile her, wie sie da war. Aber gerade bei der Agritechniker, das sind, glaube ich, fast alle Hallen, die da oben auf der Messe sind, gefüllt. Auf der Eurotier sind es ein, zwei Messehallen weniger. Aber es ist einfach riesig. Und ein Tag auf der Messe ist eigentlich meistens zu wenig, weil du kannst dich wirklich nur mit den Sachen befassen, wo du davor schon weißt, okay, ich möchte mich mit über das Thema informieren, weil ansonsten schafft er das gar nicht. Das ist einfach unglaublich viel.
Wie war das bei dir? Du bist ja auf die Messe gefahren, weil du ja, ich glaube, gewisse Punkte oder ein gewisses Thema hat dich ja wirklich besonders interessiert. Was war der Punkt, warum du hingefahren bist? Weil du hast ja gerade gesagt, ein Tag reicht nicht aus, um sich alles anzuschauen. Also was hast du dir angeschaut?
Es gab eigentlich zwei Themen. Also grundsätzlich fahre ich auf jeden Fall hin, das ist mir eigentlich der wichtigste Punkt, einfach um vor Ort gewesen zu sein, um die Neuigkeiten und die Neuheiten in der Branche und vor allem auch die Richtung der Branche einfach zu sehen. Ja? Und das sieht man ja da eigentlich ziemlich stark. Und merkt man auch dieses Jahr eben am Leitthema, in der momentan also diesjährige Eurotier eben gestanden war, das war Digital Animal Farming.
Also nicht das Leitthema, also ein leidendes Thema, sondern...
Hat eine andere Bedeutung. Das Thema, genau, das Motto, sagen wir mal so.
Ja.
Und das passt ja dieses Jahr ziemlich gut auch zu uns, weil wir haben ja einiges dieses Jahr auch mit dem Thema uns Digitalisierung und so weiter beschäftigt, haben wir ja einige Folgen drüber gemacht. Und das ist, also der eine Punkt ist, wie gesagt, Neuheiten zu sehen. Und der andere Punkt war, oder die anderen zwei Punkte waren noch, ich wollte mich zum Thema Direktvermarktung vor allem spezieller noch informieren. Wie ist da momentan der Trend? Wo geht die Branche hin? Ist das Thema momentan auch bei den Ausstellern wichtig, beziehungsweise allgemein in der Branche wichtig? Und da muss ich dazu sagen, das ist auch das, was mir vor 2 Jahren auf der Eurotier schon aufgefallen ist und auch letztes Jahr auf der Agritechniker aufgefallen ist. Es ist immer noch ein sehr kleiner Teilbereich. Man muss auf der Messe schon suchen nach den Ständen, die sich mit sowas befassen. Und die Konzepte sind meiner Meinung nach auch noch ziemlich am Anfang. Also ich sehe das vielleicht auch alles immer noch ein bisschen mehr im Weitblick. Aber es ist alles noch, ich würde jetzt mal sagen, ziemlich einfach gehalten und ziemlich verhalten vor allem auch. Und auch von den Interessenten her ist es ziemlich verhalten. Also den Schritt in die Direktvermarktung zu gehen, ist immer noch zurückhaltend, würde ich jetzt mal sagen, weil es wirklich ein Markt ist, wo man sagt, puh, es stehen so viele Faktoren und Risiken auf dem Plan. Ich weiß nicht, ob ich der Typ dafür bin, um so einen Schritt zu gehen. Und das merkt man auch auf der Messe, dass da einfach es ist ja immer so, wenn viel Nachfrage da ist, gibt es auch viel Angebot, ne? Und da merkt man schon auch, dass da das immer noch ein bisschen so ein kleiner Nischenbereich definitiv ist.
Okay.
War also für mich trotzdem sehr interessant, hab wieder einiges Neues eben gesehen. Und es wird auf jeden Fall mehr, das habe ich auf jeden Fall bemerkt.
Okay.
Jo, das andere Thema war natürlich Energiethema, was ich ja vorhin schon erzählt habe, die Energie dezentral. War mir von der Seite auch wichtig. Ich hatte halt ein paar Punkte, über die ich Informationen gebraucht habe. Ein paar speziellere Themen und eben wollte ich auch da wieder sehen, wo geht momentan der Markt hin? Was wäre vielleicht in den nächsten Jahren interessant? Ja, und da ist es halt super, auf der Messe sind eigentlich alle wichtigen Aussteller da. Und man kann dann eben auch vergleichen, weil es gibt ja den Aussteller A, B und C und man kann einfach gucken, wer macht es wie machen es die anderen, welches System passt vielleicht zu mir am besten und sind die Sachen, die ich vielleicht im Kopf habe, möglich und ich kann halt immer alles persönlich vor Ort mit einer Person eben auch besprechen und diskutieren, was ich halt ja per E-Mail, per Telefon oder auch bei einem seltenen Vor-Ort-Gespräch bei mir daheim nicht so gut kann, finde ich, weil einfach dann auch die Ausstellungsstücke da sind. Man kann sich das alles auch mal live angucken, wie ist es wirklich. Von dem her, ja, war das super. Aber wie gesagt, der Tag war auf jeden Fall eigentlich zu kurz, um alles zu sehen. Ansonsten, was ich gerade schon gesagt habe, zum Motto-Thema eigentlich dieses Jahr, Digital Animal Farming, war präsent, das Thema. In jeder Halle war irgendwo was zur Digitalisierung. Es gab so Schlagwörter wie IoT, also praktisch
Internet of Things,
genau. Dann Big Data, und da waren halt immer irgendwelche Schlagworte an Bannern gestanden und so. Das hat man eigentlich ständig in jeder Halle und an jeden fünften Stand bestimmt gesehen. Hier dreht sich alles um das Thema. Und da geht es eben darum, praktisch gerade jetzt Eurotier, geht ja um die ganze Tiersache, und da geht es eben darum, wie können wir die in der Tierproduktion, die Produktionssachen besser überwachen, wie kann ich die Tiergesundheit und das Tierwohl praktisch besser überwachen, damit ich noch schneller reagieren kann, wenn es irgendwo vielleicht Probleme gibt. Ja, aber auch zum Thema Arbeitserleichterung immer wieder zur Digitalisierung, also wie kann ich vielleicht auch Futter optimieren oder eben auch automatisieren. Also es ist nicht nur immer alles Digitalisierung, sondern auch Automatisierung, wo es immer mehr kommt. Also wo kann auch der Mensch vielleicht ein Stück weit weniger Arbeitskraft reinstecken, was kann die Maschine vielleicht mehr automatisch erledigen. Und vor allem auch in dem Bereich, was ja auch gerade bei uns in Deutschland ein großes Thema ist, ist ja diese ganze, ich sage jetzt mal Bürokratie, so sehe ich es ja auch, weil manchmal frage ich mich schon, welche Sinnhaftigkeit das dahinter hat. Aber wir müssen hier in Deutschland extrem viel Daten erfassen, sage ich mal, gerade zum Thema Nachweise führen. Wo Nährstoffbilanz zum Beispiel, wo fahre ich meine Gülle hin, wo bringe ich meinen Dünger aus, wie viel hat die Pflanze Bedarf dafür, was mache ich auf welchem Acker, was mache ich mit welchem Tier, welches Tier bekommt welche Arznei, in welcher Menge und so weiter. Das muss ich ja alles dokumentieren.
Damit alles nachverfolgbar ist bis zum letzten Punkt, ne?
Genau so ist es auch. Und das ist ja auch so. Also bei uns in Deutschland kann eigentlich jedes Stück Fleisch bis zum, sag ich mal, beim Rindfleisch bis zum Kalb, beziehungsweise dann eben auch noch weiter bis zur Mutter, bis zum Vater und so weiter eigentlich zurückverfolgt werden. Also diese Nachverfolgbarkeitskette ist eigentlich komplett gegeben. Und ja, da kann man sich ja auch vorstellen, bei so vielen Tieren, die wir in Deutschland haben, oder beziehungsweise die ja oft schon einen Betrieb nur hat, was es da für einen Aufwand bedeutet. Ja, und dann hat man ja nicht nur die Tiere, sondern auch eben noch das Feld und so weiter. Ja, und da eben auch in die Richtung gibt es eigentlich zum Thema, ja, um nochmal zurückzukommen aufs Thema Digitalisierung, halt auch ganz viele Softwareangebote, die ganz viel eben dann auch automatisch an Daten erheben, an Daten ziehen, an Daten weiterverarbeiten, damit man nicht jedes Jahr alles wieder neu erfassen muss, sondern eben ganz viel auch übernehmen kann. Vielleicht vieles sich auch automatisch errechnet, ja, wo ich als Anwender, als Landwirt eben dann auch eine Erleichterung habe.
Habt ihr sowas bei euch am Betrieb, so eine Software?
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem zum Thema, also vieles gibt es ja auch schon praktisch von externen Firmen, gerade in dem Thema Tiernachverfolgung, Tiererfassung, Tiere, welche habe ich auf dem Betrieb, Tiere melden und so. Das gibt es ja alles eigentlich schon teilweise von staatlicher Hinterhand im Endeffekt oder eben auch von anderen Dienstleistern. Das, was ich online abrufen kann. Und dann zusätzlich brauche ich eben noch so Sachen wie die ganze Schlagkartei, so sagt man das, praktisch was wird auf meinem Feld gemacht und was wird wohin ausgebracht und so weiter. Da gibt es eben dann, habe ich selber auch eine Software, die ich eben einsetze. Und wenn es jetzt dann noch weitergeht zum Thema Digitalisierung selber, also alles, was jetzt nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sondern was wirklich auch nur aus meinem persönlichen Interesse als Landwirt ich selber machen will, um meine Arbeit zu erleichtern oder um zu verbessern, ja, da habe ich halt auch einige, sage ich mal, Software, um die ich mich selber kümmere, beziehungsweise die auch selber schreibe, im Einsatz bei mir, gerade im Bereich der Biogasanlage, Biogasanlagenüberwachung und Wärmenetzerfassung und so weiter. Da kümmere ich mich ja auch selber um ein ganzes Stück, ja auch selber mittlerweile für die Software, weil da der Markt, wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach vielleicht dann oft noch nicht so weit ist, wie es ich mir gern wünschen würde.
Ich habe da schon gesehen, dein Ding, was du da dir zusammengeschraubt hast, ey. Echt, echt krass.
Ja.
Hättest Programmierer werden sollen.
Ja, naja, bin ich ja nebenbei.
Ja. Landwirtschaftlicher Programmierer.
Das passt schon so. Solche Leute braucht es auch, die sich mit dem Thema Digitalisierung eben auch befassen, weil das merkt man eben auch, was wir schon oft angesprochen haben, dass das oft beim Landwirt draußen noch nicht so wichtig ist, das Thema, wie es eigentlich sein sollte oder sein könnte. Ja, deswegen ist es ganz gut, dass es auch hier und da mal einen gibt, die sich auch wirklich mal intensiv mit dem Thema befassen und da auch eine zukunftsweisende
Technik. Weil sie
drinstecken auch, ne? Genau, zukunftsweisende Technik auch drin sehen und das auch vorantreiben wollen.
Ja,
ja, ansonsten, ja,
was gibt's noch so?
Habe ich noch, was ich noch ansprechen möchte, ist auch immer wieder dieser Neuheitenwettbewerb, den es jedes Jahr auch gibt. Da werden ja immer dann praktisch Produkte ausgezeichnet, das praktisch neue Entwicklungen, die die Firmen entwickeln, die können sie da einreichen bei diesem Eurotier-Neuheitenwettbewerb, so sage ich jetzt mal, und können da, es müssen definitiv Techniken sein, die entweder komplett neu sind oder die so verändert wurden, damit sie praktisch auf einem ganz neuen Standard sind. Also wenn es auch schon bestehende Technik ist, aber die halt auf einer ganz neuen Ebene sind. Und die müssen schon marktfähig sein. Also die müssen so weit sein, dass sie jetzt 2019 in diesem Fall auch auf den Markt kommen können. Und da wird halt vor allem bei den Bewertungskriterien, was ich jetzt auch interessant eben für unsere Zuhörer finde, ist, dass da die Bewertungskriterien auch ganz stark auf diese Kriterien gehen, die auch der Gesellschaft wichtig sind. Also zum Beispiel Innovationen, die die Haltungsbedingungen verbessern, die auch die Arbeitsbedingungen für den Landwirt und eben auch grundsätzlich die Bedingungen fürs Tier verbessern, die die Arbeitssicherheit verbessern, die Tiergesundheit besser erkennen oder auch verbessern, das Tierwohl und natürlich auch die Umwelt und die Tiergerechtheit. Und das finde ich eigentlich schön, dass auch wirklich da die Richtung hingeht. Es wird jetzt nicht einfach nur eine innovative neue Technik ausgepriesen, also bekommt einen Preis, nur weil sie jetzt irgendwie total cool ist, aber eigentlich gar keinen Sinn für die Gesellschaft und auch für die Landwirtschaft hat. Und das finde ich schön eigentlich, dass da die Bewertungskriterien so so verbraucher- und landwirtsnah eigentlich auch gemacht werden.
Ja, finde ich auch. Ich kann ja mal kurz auf die Zahlen eingehen vielleicht. Dass die Kommission hat aus über 300 Anmeldungen zum Innovation Award der Eurotier 250 Neuheiten zum Wettbewerb anerkannt und daraus 26 Produkte mit Medaillen ausgezeichnet, also eine Gold- und 25 Silbermedaillen.
Wir wollen jetzt gar nicht so genau darauf eingehen, was jetzt da
Produkte oder so
genau, weil
entstanden sind.
Das wird den meisten nicht ganz so viel sagen oder bringen dann.
Und einer der Punkte ist ja auch so, dass das gesellschaftliche Umfeld in den Mittelpunkt rückt. Das hast du auch so angesprochen, dass man das ein bisschen sich rauskristallisiert hat. Ne? Also mir jetzt hat sich das jetzt so, was du erzählt hast, und so ein bisschen rauskristallisiert. Ne?
Auf jeden Fall. Und das ist ja gerade in Deutschland, also es ist halt so, wie in Deutschland sind sehr Tierhaltungs- und Tiergesundheits- und Tierwohl und so weiter. Da ist unser Fokus drauf, weil die Gesellschaft das ja auch ganz stark will bei uns. Ne? Andere Länder zum Beispiel, die gehen eher in die Richtung, wie kann ich zum Beispiel meine Tierhaltung noch effizienter machen, wie kann ich modernisieren, wie kann ich da in die Richtung gehen. Wie zum Beispiel Deutschland, wir sind ja schon auf einem sehr hohen Standard. Andere Länder fangen ja zum Beispiel in der Milchviehhaltung, die haben jahrelang nur importiert. Merkt man auch momentan ganz stark, dass sich solche Länder jetzt mittlerweile auch ganz stark zum Beispiel in der Milchproduktion auch entwickeln. Und die haben natürlich mehr Augenmerk darauf, wie kann ich überhaupt erstmal Milch produzieren, ja. Und da kommt das ganze Thema tiergerecht und so weiter erst später. Aber ja, bei uns ist es halt ja schon sehr die Richtung Tierwohl, würde ich jetzt mal sagen, wo die Deutschen eigentlich auch Wert drauf legen und müssen. So, zum Abschluss noch zur Messe ist definitiv eine höchst interessante Messe für einen Landwirt selbst, auf jeden Fall. Also ich werde immer gucken, dass ich da hinkomme. Aber auch für Nicht-Landwirte finde ich das höchst interessant, um einfach mal wirklich vor Ort zu sehen und auch das ganze Konzept zu sehen. Nicht nur irgendwie in einen Betrieb reinzugucken, sondern was gibt es eigentlich außenrum noch alles? Was hängt eigentlich an der Tierhaltung alles so dran? Was braucht ein Tier dafür? Was gibt es da auch für Produkte? Und dass das nicht alles so hier Bauer mit Gabel und Heu ist, sondern dass da auch ganz andere Sachen zum Einsatz kommen, finde ich eigentlich wirklich interessant. Und es ist ja auch eine Messe, die nicht nur für Fachbesucher geöffnet ist, sondern es kann ja theoretisch eigentlich jeder hingehen. Und das finde ich auch gut, dass die so geöffnet eigentlich für die Gesellschaft ist, ja. Und deswegen würde ich da auch jedem mal empfehlen, der irgendwie mal die Möglichkeit hat, fahr da mal hin. Auch die Agritechniker ist grundsätzlich allein schon aus der Imposantheit der Maschinen interessant. Und da kann man sich dann auch mal informieren und sieht dann auch mal wirklich, wie es ist. Und ja, um nochmal die Messegröße auch nochmal zu sagen, also so über 150.000 Besucher sind da eigentlich dann immer vor Ort. Also es ist auch wirklich viel los, muss man schon sagen, in der Woche.
Okay, krass.
Ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen zum Thema habt oder eben auch Ergänzungen oder auch zu anderen Themen oder einfach eine Meinung, die du loswerden willst, dann schreib uns doch einfach eine E-Mail. Oder was uns natürlich sehr freut, ist ein Audiokommentar. Schickt uns das an info@farmcast.de. So Audiokommentar zum Beispiel kann man einfach mit dem Handy aufnehmen. Ja, aber Text tut es natürlich auch. Und Thorsten auf unseren anderen Kanälen, wie schaut es denn da aus?
Ja, besucht uns auf www.farmcast.de und schreibt uns einen Kommentar und Anregungen, wie der Peter ja gerade schon gesagt hat, auf info@farmcast.de. Auf Facebook findet ihr uns unter Farmcast-der Landwirtschaftspodcast, auf Instagram Farmcast-Podcast und auf Twitter Farmcast-Podcast zusammengeschrieben.
Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat oder irgendeine andere Folge gefallen hat, dann bewerte uns doch da einfach, wo du uns gerade hörst. Bei den meisten Anbietern gibt es ja ein Bewertungstool.
Genau. Wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören und wünschen dir eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge.
Das war der Farmcast
mit Peter
und Thorsten.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.